Liebe Gemeinde, wir befassen uns seit einigen Sonntagen mit Grundlagen christlichen Glaubens. Und wir hatten schon ein Thema gehabt über die Heiligung, über die Vergebung und am letzten Sonntag über die Rechtfertigung. Und die heutige Predigt ist eigentlich die Fortsetzung des am letzten Sonntag gelesenen Bibeltextes aus dem Römerbrief. Werden wir gleich auch wieder drauf hören. Gottes Wort beinhaltet Grundwahrheiten. Und das gehört in die Lehre einer Gemeinde. Genauso wie Gottes Wort in die Mitte eines jeden Gottesdienstes. Und da ihr so schön sitzt, bitte ich euch aufzustehen, denn ich werde nämlich aus diesem Römerbrief, aus dem Kapitel 5, die Verse 1 bis 5 gleich lesen. Und zwar zu diesem Thema: Muss ein Christ mit Zerreißproben rechnen? Da heißt es: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und dein Wort ist lebendig. Wir bitten dich darum, dass du uns dieses Wort heute wieder mal auf eine eindrucksvolle Art und Weise näher bringst, dass es in uns persönlich lebendig wird und dass es uns trifft, damit wir durch dein Wort geleitet in der Kraft des Heiligen Geistes unser Christsein mit voller Entschiedenheit und mit Freude leben können. In Jesu Namen. Amen. Und nun nehmen wir wieder Platz. Wie schon erwähnt, am letzten Sonntag haben wir uns mit dem Thema Rechtfertigung befasst. Und ich sprach dabei über den Unterschied zwischen Vergebung und Rechtfertigung. Und das griechische Wort für gerechtfertigt, dikaiotentes, hat uns auch Wichtiges klar gemacht. Nämlich, dass uns sündigen Menschen die Gerechtigkeit von Gottes Sohn, von Jesus Christus, zugeschrieben worden ist. Also wir haben es bekommen. Und das geschah, und das geschieht immer noch, aus Gnade. Es ist ein Geschenk. Dieser Glaube ist kein Resultat menschlicher Bemühungen, menschlichen Handels, kein Verdienst. Nein, die Bibel beschreibt Glauben als ein Geschenk der Gnade Gottes und auch als den Beweis der Rechtfertigung. Die Rechtfertigung verändert unseren rechtlichen Status vor Gott. Und wir bekommen dann Frieden mit Gott und leben aus der Hoffnung, von der wir gerade gehört haben. Heute gehen wir diesen drei Fragen nach. Zum einen, was folgt der Rechtfertigung aus Glauben? Wie und was lässt Christen reifen? Und die dritte Frage: Was kann uns vom Scheitern bewahren? Wir haben gerade gehört, dass viele Christen, vielleicht die meisten Christen auf der Welt, herausgefordert werden. Die werden zum Teil bedroht. Es ist lebensgefährlich für viele, sich zu Jesus Christus zu bekennen. Und sie treffen sich zu ihren Gottesdiensten unter ganz anderen Umständen als wir. Wir leben in einem satten Mitteleuropa, wo es trotz des Krieges in der Ukraine, das hört sich zwar brutal an. Ich will damit nicht sagen, dass der Krieg nicht schrecklich wäre. Aber trotz dieses Krieges leben wir hier in Deutschland wirklich wie hinter dem Ofen bei unserem lieben Gott. Das ist alles noch easy. Und es wird aber so nicht bleiben. Wir wollen hoffen, dass wir nicht in große Schwierigkeiten kommen. Was wir aber hoffen, womit wir rechnen und worauf wir uns vorbereiten sollen, ist, dass das sich zu Jesus Christus bekennen, dass das uns immer mehr kosten wird und dass der Preis für uns nicht zu hoch ist, sondern dass wir das bereitwillig im Vertrauen auf Gottes Hilfe tun werden, dass wir allen Schwierigkeiten, allen Herausforderungen und Zerreißproben standhalten können. Mehr noch, dass wir dadurch in unserem Glauben noch gestärkt werden. Widmen wir uns unserem Text. Die ersten zwei Verse haben wir letztes Mal gelesen, heute 3 und 4. Da heißt es, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Bedrängnisse kann man unterschiedlich übersetzen. Das können auch Zerreißproben sein, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das wird oft als Geduld übersetzt. Standhaftes Ausharren. Und das standhafte Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Nachdem Paulus so schön und überzeugend über die Rechtfertigung gesprochen hat, kann man sich fragen, hallo, warum spricht er jetzt von Bedrängnissen, von Schwierigkeiten? Das ist doch schön zu hören, dass Gott uns gerechtfertigt hat aus Glauben durch Jesus Christus. Wir bekommen Frieden mit Gott und Hoffnung. Warum wechselt er nur zu einem solchen Thema hier? Weil ein Mensch durch dem Gott durch Gnade und durch den Glauben an Jesus Christus vergeben hat, weil ein gerechtfertigter Christ seine Sicht verändert. Und das ist die Folge eines entschiedenen Glaubens. Er verlässt sofort sein altes Leben und lebt ein neues Leben. Wie wir das im 2. Korintherbrief lesen, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Eine neue Kreatur werden wir genannt. Das heißt, wir verlassen unser altes Leben, egal was es war. Ob das ein atheistisches Leben war oder vielleicht irgendeine Art von Religion, egal unter welchem Namen sie läuft, auf jeden Fall musste man sich dort alles verdienen und kommen zu einem biblischen Glauben an Jesus Christus. Es kommt tatsächlich auf den Glauben an. Und wir kennen aus Gnade Glauben. Gott hat uns erlöst durch Jesus Christus. Und diese Erkenntnis verändert viel. Verändert das Leben vieler Menschen. Und das bewirkt bei einer Person eine große Wut. Wer weiß, wer ist das? Der Teufel, hallo. Der Teufel, also der ist richtig sauer, auch alle seine Komparsen, die sind alle sauer und wütend, dass ein Mensch auf einmal anfängt, mit Gott zu leben, Jesus Christus nachzufolgen. Ja, und die bereiten dann den bekehrten Christen große Probleme. Immer mehr, das fängt schon in der Familie an. Aber Jesus hat das schon alles vorausgesagt. Jesus hat an keiner Stelle gesagt, wenn ihr mir nachfolgen werdet, dann bekommt ihr ein tolles Leben. Viel Geld, keine Krankheiten mehr und nur Erfolg. Und man wird vielleicht nie sterben. Es steht nirgendwo in der Bibel. Jesus sagt das Gegenteil. Ein paar Beispiele, nur als Erinnerung für diejenigen, die das kennen. Lukas Evangelium Kapitel 12, da lesen wir, das sagt Jesus, glaubt ihr, ich bin gekommen, um der Welt Frieden zu bringen? Nein. Ich bin gekommen, um Zwietracht zu säen. Von nun an werden ganze Familien auseinanderbrechen, weil drei für mich und zwei gegen mich sind oder umgekehrt. Es wird zu Streit zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegermutter und Schwiegertochter kommen. Der Glaube an Jesus Christus entzweit Menschen, sogar Familien, sogar Eheleute. Das ist so wie ein Keil. Also von wegen, der Ministerpräsident von Polen, Mazowiecki, hat neulich gesagt, Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen. Er hat die Bibel nicht gelesen. Das hat Jesus nie gesagt. Jesus bringt uns den Glauben und die Rettung. Aber Frieden werden wir nur im Herzen haben. Und dass wir äußeren Frieden haben werden, hat er nicht gesagt. Ein weiteres Beispiel, wie Jesus das ankündigt, in Matthäus Evangelium Kapitel 10. Aber hütet euch vor den Menschen. Denn ihr werdet vor die Richter gezerrt und in den Synagogen geschlagen werden. Das ist an die Juden damals geschrieben. Wir müssen das heute ein bisschen umdeuten, ummünzen auf uns. Um meinetwillen müsst die Statthaltern und Könige Rede und Antwort stehen. Das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen und so vor der Welt als Zeugen für mich aufzutreten. Wenn ihr verhaftet werdet, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt. Denn Gott wird euch zur rechten Zeit die richtigen Worte in den Mund legen. Nicht ihr seid es, die dann reden, nein. Der Geist unseres Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird seinen Bruder verraten. Väter werden ihre Kinder verraten. Und Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie dem Tod ausliefern. Ja, alle werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. All das, was wir gerade gehört haben, erfüllt sich in dieser Welt, heute. Vielleicht nicht direkt vor unseren Augen, aber in vielen Ländern. Da kostet der Glaube was. Da ist vielleicht für einen oder anderen wie zu einem Todesurteil der Glaube an Jesus Christus geworden. Weil er weiß, das wird's jetzt aber schwierig. Jetzt kommt's dicke für mich. Und so war es damals, so war es in der Kirchengeschichte, so ist es auch heute. Und wir hier in Deutschland müssen auch damit rechnen. Können uns dabei fragen, sind wir darauf vorbereitet? Nun, es sind Hiobsbotschaften, könnte man meinen. Aber wir haben schon im 1. Petrusbrief gelesen, nur ein Vers. 1. Petrus 4, Vers 14. Wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, und da sind wir schon näher unserer Situation, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Ja, wenn ein Mensch Christ wird, verändert das sein Leben. Deshalb heißt es auf Griechisch Metanoia, Metanoite, verändert euch, verändert euer Denken, euer Wesen. Ein Christ, der bekehrt ist, er bewertet vieles anders. Auf einmal sieht er Dinge, die er 30, 40, 50, 60 Jahre anders gesehen hat. Vollkommen anders, in einem anderen Licht, in Gottes Licht, im Licht seines Wortes. Und das ist hier faszinierend. Und genau das unterscheidet Christen von anderen Menschen. Dass sie nicht gleichschalten, was man heutzutage in unserer Gesellschaft erwartet mit anderen, sondern sie denken, fühlen und bewerten so, wie Gott es tut. Und dazu haben wir sein Wort. Dazu haben wir den Heiligen Geist, der uns in solchen Situationen das auch sagt. Und das unterscheidet uns, wie gesagt, von anderen Menschen. Und das führt zu einem, das ist ein ganz neues Wort für euch bestimmt, Ich habe extra das Wort ausgesucht, damit es hängen bleibt vielleicht. Es kommt zwar aus der Psychologie, aber es beschreibt das, worüber wir reden. Das führt zum Ostrazismus. Was ist das? Ostrazismus. Ich kann zu Hause natürlich googeln, aber die Psychologie beschreibt das als eine Ausgrenzung. Ausgrenzung von Menschen. Menschen werden ausgegrenzt. Und dadurch wird ihre Situation vollkommen anders. Manchmal ist diese Ausgrenzung wie Behandlung eines Aussätzigen, mit dem man nichts mehr zu tun haben möchte. Manchmal ist die Ausgrenzung sehr brutal. Manchmal ist es so ein bisschen, so Richtung Mobbing. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ja, es geschieht, wenn eine einzelne Person oder sogar ganze Gruppe, die sich zu Jesus Christus bekennen, ausgegrenzt werden. Aus diesem Grund. Und sie werden auch benachteiligt. Und in manchen Fällen kommt es sogar zu Verfolgung. Das alles, diesen Ostrazismus hat es schon immer gegeben und es wird auch immer mehr davon geben, sagt uns die Bibel. Manchen Menschen wurden und werden aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus ihre Rechte oder Privilegien verweigert. Sie hätten Recht drauf. Aber weil einer Christ ist, kriegt er das nicht. Zum Beispiel kriegt Studienplatz nicht, wie das in der DDR oder in den Ostblockstaaten hatten. Oder er bekommt die Arbeit nicht. Oder Wohnung. Oder was auch immer. Oder Beförderung. Manche von uns haben das auf eigene Haut erlebt. Und es wurde schon gefragt, wer hat das schon so erlebt? Und ich habe mich gemeldet. Ich muss das extrem erfahren, gerade in meinem Beruf. Ich war damals katholischer Priester. In dem Moment, wo sich das geändert hat und ich meine Meinung aufgrund der Bibel mir gebildet habe und gesagt habe, ich sehe das anders, da sieht die Bibel anders, das muss auch Gott anders sehen, dann hatte ich Schwierigkeiten. Und ich musste leiden. Und als ich die katholische Kirche, auch den Priesterstand verlassen habe, habe ich Tausende von Bekannten. Ich war in vielen Kreisen da. Ich tanzte auf verschiedenen Hochzeiten. Ich habe so viele Bekannte, Freunde und Familienangehörige verloren. Die Menschen haben die Straßenseite gewechselt, wenn sie mich gesehen haben. Sie haben meinen Gruß nicht erwidert. Sie haben gesagt, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Oder wie eine meiner Schwestern sagte, mein Bruder ist für mich gestorben. Das alles gibt's. Auch heute. Und wenn wir diesen Glaubensbericht, das Zeugnis von Levent vor ein paar Wochen gehört haben, er war Moslem. Und was meint ihr, was passiert mit einem, der als Moslem umkehrt und Christ wird? Der wird ausgeschlossen aus der Familie. Das kann einer, der so ganz bequem in einer atheistischen Familie aufgewachsen ist, auch erleben. Aber einer, der in einer stinknormalen Familie aufwächst und vielleicht anfängt an Gott zu glauben, der wird das so extrem vielleicht nicht erleben. Aber manche absolut extrem. Ausgestoßen sein. Auf einmal, manche Leute erleben, dass manche Leute jemand aus ihrem Gedächtnis was löschen möchte, weil er Christ geworden ist. Und dann sagen Paulus und auch Petrus, und sagt uns die Bibel, wenn es so kommt, dann seid ihr glücklich zu preisen. Ihr sollt euch freuen. Hä? Was meint die Bibel damit? Weil diese Ausgrenzung, diese Beschimpfungen und Benachteiligungen ein Beweis dafür sind, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Verfolgungen sind ein Beweis dafür, dass wir konsequent auf dem richtigen Weg der Nachfolge Christi sind. Und das dient unserem Glauben. Hört sich hart an, ist auch hart. Aber verfolgte Christen, wenn sie davon erzählen und wenn wir hier für sie beten, dann sagen sie, betet nicht, dass das aufhört, sondern betet, dass wir genug Kraft haben, das auszuhalten. Denn so bewähren wir uns in unserem Glauben. Ihr Glaube wird noch stärker, noch gefestigter. Wenn ihr früher ausgegrenzt und auf irgendeine Art und Weise verfolgt wurdet, wenn ihr Schwierigkeiten und Nachteile heute vielleicht wegen eures Glaubens erleben müsst, dann ist es dazu da, damit ihr im Glauben wachsen könnt. Versucht das von dieser Seite zu sehen. Ich bin kein armes, sondern ich bin ein Christ. Es gehört dazu. Das ist nichts Besonderes. Und man könnte oder sollte sogar dafür Gott danken, dass wir durch diese Schwierigkeiten wachsen können. So bildet Gott seine Nachfolger, so bildet Gott unsere Eigenschaften aus, durch die wir Jesus Christus, unserem Herrn, immer ähnlicher werden. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Je mehr wir uns bewähren im Glauben, je mehr wir Erfahrungen im Glauben machen, ob das erhörte Gebete sind, ob das dieses Standhaft bleiben in bestimmten Situationen ist, wenn wir das hinter uns haben, dann hat sich unser Glaube, unser Vertrauen zu Gott vermehrt vielleicht. Auf jeden Fall wurde es gestärkt. Und ich weiß, manchmal kommt es vor, dass wir unsere momentanen Schwierigkeiten überhaupt nicht verstehen. Ich höre auch bei Gebetsveranstaltungen Christen beten: Gott, warum lässt du das zu? Warum muss ich das erleben alles? Ja, das müssen wir nicht verstehen. Es ist einfach so. Und Gott verfolgt dabei schon sein Ziel und er kommt auch zu seinem Ziel in unserem Leben. Wir haben das nicht zu bewerten. Wenn es uns klar wird, wozu das Ganze ist, warum unser Glaube wie im Feuer geprüft wurde, dann werden wir Gott vielleicht dankbar sein für manche Ausgrenzungen, für diesen Ostrazismus, nicht vergessen, ja? Ostrazismus mit O wie Otto. Ja, Ausgrenzungen. Warum bewirkt standhaftes Ausharren oder Geduld in solchen Situationen Bewährung und Charakterstärke? Ja, manche von uns, ich brauche keine Meldungen jetzt, ich sehe das, manche von uns machen Sport. Ihr wisst Bescheid, ja? Und das sieht man an ihren Muskeln oder auch nicht. Und auf jeden Fall durch regelmäßiges Training, durch Sport, durch Gymnastik, das muss nichts Großes sein, durch Gymnastik, fühlt man sich besser. Man ist irgendwie geschmeidiger, kann sich besser bewegen und Sport tötet manchmal auch, aber Sport macht manchen auch fertig. Da muss ich das alles in Grenzen halten. Aber unser Körper wird gestählt, sagt man, oder? Ja, gefestigt. Und genauso ist es auch mit Schwierigkeiten, mit Zerreißproben. Durch Schwierigkeiten werden wir als Christen in unserem Charakter kräftiger, widerstandsfähiger, so dass wir bei der nächsten Not, bei den nächsten Herausforderungen und Schwierigkeiten besser dran sind. Und wenn Sport den Körper mit allen seinen Muskeln stählt, so wird unser Geist, unser Charakter, unsere Persönlichkeit gestählt durch Ausdauer und Geduld der konsequenten Nachfolge Christi. Solche Erfahrungen können und müssen wir als Christen persönlich machen. Es reicht nicht, wenn mein Opa das gemacht hat oder meine Eltern oder mein bester Freund. Solange ich persönlich das nicht gemacht habe, kann ich davon so nicht profitieren. Den anderen kann ich bewundern vielleicht. Das kann mich vielleicht ermutigen. Aber die Erfahrung habe ich selber nicht gemacht. Deshalb, statt traurig, entsetzt oder enttäuscht zu sein über die Bedrängnisse, mit denen wir vielleicht in einem kleineren Rahmen konfrontiert werden, sollen wir viel lieber Gott dafür dankbar sein, dass er uns in so ein, nicht Fitnessstudio, aber so ein Übungsfeld begleitet. Und das ist unser tägliches Leben. Wir können bestehen, unsere Hoffnung kann gestärkt werden, dank Gottes Gnade. Und wisst ihr was? Wenn wir eines Tages in Gottes Herrlichkeit vor Gottes Thron stehen und dann zurückdenken an Situationen, in denen wir wegen unserem Glauben beschimpft wurden, oder dass jemand mich als Freund auf Facebook rausgeschmissen hat, weil ich mich zu meinem Glauben bekannt habe, dann lachen wir drüber. Dann sage ich mir, das war doch nichts. Ja, so wird es sein. Da werden wir sagen vor Gott, das war gut so. Das hat sich gelohnt. Wie schön, dass ich ausharren konnte. Mit Gottes Gnade, dank dieser Kraft, die er mir geschenkt hat. Was bewahrt uns vor dem Scheitern? Was kann uns in solchen Situationen motivieren? Das ist alles schön und gut, hört sich gut an, wenn ich das so erzähle, ja? Aber wenn wir in der Situation stehen, woran sollen wir denken, was hilft uns? Vers 5 hier. Die Hoffnung aber lässt, Moment, da gehen wir weiter. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und hier wird Paulus noch praktischer. Er schreibt nicht mehr von diesen großen theologischen Wahrheiten, wie zum Beispiel Rechtfertigung, sondern er spricht über die Liebe Gottes. Liebe Gottes, die Agape im Griechischen, im Unterschied zu anderen Arten von Liebe, die in die Herzen der Gläubigen gegeben worden ist. Da haben wir auch passiv. Jemand gibt diese Liebe in unsere Herzen. Die können wir uns auch nicht aus der Rippe schneiden oder erarbeiten. Wie kommt aber diese Liebe Gottes da hinein? Gott, heißt es hier, hat sie durch den Heiligen Geist in unsere Herzen eingegossen oder ausgegossen. Ja, wenn ein Mensch Christ wird, dann überflutet ihn die göttliche Liebe. Eine andere Art von Liebe, als er vielleicht bisher überhaupt erlebt hat. Da merkt einer auf einmal, dass Gottes Liebe ganz anders ist. Dazu sind wir überhaupt nicht in der Lage als Menschen. Aber Gott, er kommt zwar nicht mit einer Gießkanne, sondern er gießt in uns diese Liebe, seine Liebe durch den Heiligen Geist. Da erfüllt er mich, erfüllt einen Christen mit immer größerer Liebe, mit einer Liebe, die uns durch den Heiligen Geist geschenkt wird. Aber unser Tank ist begrenzt, würde ich das so beschreiben. Wir brauchen immer wieder Nachschub. Und damit das passiert, erstens müssen wir es wollen. Wir müssen feststellen, es ist wenig. Ich schaffe es nicht. Gott, gib mir wieder diese Liebe. Die brauche ich. Also wir müssen es wollen, wir müssen es zulassen und nie vergessen, immer wieder uns einfach nach Gott ausstrecken. Diese Überflutung unserer Herzen mit Gottes Liebe bewahrt uns nämlich vor dem Scheitern. Wenn die Liebe da nicht vorhanden ist, dann werden wir solche Herausforderungen, Zerreißproben nicht bewältigen können. Und diese Liebe schenkt uns wiederum die Hoffnung, von der hier die Rede ist, und die Freude im Glauben. Und sie verstärkt unseren Frieden im Herzen. Frieden im Herzen, Freude, Hoffnung. Was für schöne Begriffe. Wenn man es hat, das zeichnet dann einen Christen aus. Das können andere Menschen an uns ablesen. Der Heilige Geist durch dieses Überfluten mit göttlicher Liebe lässt uns am Leben des dreieinigen Gottes teilhaben. Denn das verbindet den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Diese Flut der Liebe, das ist ein Fluidum, in dem sich Gott bewegt. Und er gibt uns davon ab. Ich finde es wunderschön, dass es so ist. Ja, dieses ständige Überflutung unsere Herzen mit Gottes Liebe bewahrt uns vor dem Scheitern. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gottes Liebe. Wenn wir diese Liebe Gottes haben, sollen wir sie natürlich nicht für uns selbst behalten, nicht nur, sondern sie auch zum Weitergeben bestimmt. Sie wird uns zwar, sie wird vielleicht weniger, aber wenn wir uns ständig auf Gott öffnen, das wird immer wieder neu gegeben. Wir werden immer neu überflutet. Diese Liebe Gottes ist dann für uns die Kraftquelle, auch die Triebkraft für die Evangelisation. Dass wir anderen Menschen davon erzählen, dass wir unser Christsein ausleben und damit das Evangelium verkündigen. Diese Liebe Gottes macht uns möglich. Nicht nur irgendwelche Schulung, dass wir theoretisch was drauf haben und dann weiter erzählen. Ja, je erfüllter wir sind mit der Liebe Gottes, umso überzeugender sind unsere Worte, unsere Taten, unser ganzes Auftreten. Dann brauchen andere nur einen Kontakt mit uns und die werden schon merken, sie ist irgendwie anders. Ich meine nicht komisch, sondern die ist anders. Ehrlich, nett, freundlich und so weiter und so fort. Mission bedeutet oder Evangelisation nicht, dass Gott da im Himmel sitzt und sich zurücklehnt und dann Marschbefehle erteilt. Nein, er füllt seine Kinder mit seiner Liebe aus, damit sie sagen irgendwann, ich platze vor Liebe, ich muss es weitergeben. Und das ist ständig passiert. Die Weitergabe der überfließenden Liebe Gottes. Und das auch ist der Faktor, was es verhindert, dass wir nicht an diesen Verfolgungen, Herausforderungen, Ausgrenzungen kaputt gehen. Wir sind erfüllt mit Liebe. Wir geben sie weiter. Und es bewirkt auch, dass wir dadurch in so einen Kreislauf kommen. Und das motiviert uns neu. Wir sehen und wir merken, wir erleben, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und dann sagen wir uns hinterher, es hat sich gelohnt, das alles auszuhalten. Die anderen waren auch dabei. Die haben es beobachtet, dass wir mit Gottes Kraft es bewältigen konnten. Und vielleicht war das für sie überzeugender als 10 Predigten oder Bücher, die sie gelesen haben. Wie ein Christ in Schwierigkeiten sich verhalten hat. Der Ursprung der Evangelisation ist die überfließende Liebe Gottes. Ein Puritaner, das ist so ein Freikirchler, purus, sauber, rein. Das ist eine Bewegung so Richtung Baptisten, Mennoniten, wie auch immer. Auf jeden Fall hieß Richard Sibbes, hat einmal gesagt, ein Christ trägt das Lob Gottes in die Welt hinein, wie ein Vogel, der singt. Vögel singen am lautesten, wenn die Sonne aufgeht und anfängt sie zu wärmen. Und so ist es auch bei Christen. Wenn wir vom Licht Gottes erwärmt werden, durch die Liebe Gottes in Christus, dann singen wir am lautesten. Ihr wisst Bescheid, ja? Je mehr Liebe in uns, umso besser singen wir auch, umso besser kommt das raus. Im Matthäus-Evangelium lesen wir einen Satz, wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. Da seht ihr die Verbindung. Wenn unser Herz erfüllt ist mit Gottes Liebe, dann können wir uns nicht zurückhalten. Dann erzählen wir davon, dann leben wir es aus. Und ich finde es wunderbar. Das heißt, wenn ich keine Freude an Jesus habe, keine Freude am Glauben, dann werde ich auch nicht von ihm erzählen. Ich habe nichts zu sagen. Ich kann es nicht. Oder ich werde mich nicht überwinden können, um etwas dazu zu erzählen, dass ich glaube oder warum ich mich so oder so verhalte. Wenn ich dann aber doch von ihm spreche, dann tue ich das ohne Freude, ohne Liebe, dann ist es eine Pflichtveranstaltung sozusagen. Selbstverständlich kann der Heilige Geist auch lieblosesten Evangelisationen dazu nutzen, dass Menschen zum Glauben kommen. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Aber ich sage mal, das ist nicht der Optimalfall. Das ist nicht das Optimale. Sein echtes Werk an uns besteht darin, uns den Sonnenschein der Liebe Gottes zu bringen. Deshalb setzen wir uns diesen Liebesstrahlen Gottes aus. Wir lassen uns erfüllen durch diese Liebe. Und wenn wir es tun, werden wir dann auch mit Liebe erfüllt. Gottes Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Meine Lieben, ich hoffe, dass wir dieses Wort Gottes in unseren Herzen bewegen werden in den nächsten Tagen. Dass wir nicht nur an den Ostrazismus denken, aber heute wisst ihr Bescheid schon, was das ist, sondern dass wir vor allem Gottes Liebe denken. Wir denken daran, aus Gnade wurden wir teuer erkauft durch den Tod Jesu am Kreuz. Wie wurden wir gerecht erklärt? Und der Heilige Geist erfüllt unsere Herzen mit Liebe, damit wir hoffnungsvoll leben, egal was passiert. Wir müssen gar nicht wissen, was passiert. Aber wir sind erfüllt mit Hoffnung. Egal wie es ausgeht, es wird gut sein, wenn wir bei ihm bleiben. Das Geschenk des Glaubens ist der Beweis der Rechtfertigung. Und Rechtfertigung bewirkt einen inneren Frieden in uns und auch die Hoffnung auf Herrlichkeit. Unser Glaube führt zu Ausgrenzungen. Das lässt Christen aber reifen, wenn sie mit Gottes Kraft, dank seiner Liebe, es aushalten. Weil wir durch Gottes Liebe überflutet werden, können wir bestehen. Ich wünsche uns allen, dass es passiert. Nun bitte ich euch wieder mal aufzustehen. Ich werde zuerst beten und dann singen wir gemeinsam ein Lied, das von einer CD abgespielt wird, das wir aber als Gemeinde schon kennen.